Zeit nimmst, obwohl du immer so viel im Stress bist. Ja, umso mehr freut es mich, dass du mal wieder mein Gast bist nach geraumer Zeit, liebe Rebecca Schönenbach. Ich begrüße dich.
Ja, danke dir für die Einladung.
Ja, ich danke dir fürs Erscheinen. Ne? Und es ist ja auch März, es ist natürlich kein Zufall, dass du da bist. März ist ja der 8. März, ne? Der internationale Frauenkampftag hieß das mal. Ach, ich bringe jetzt die Polemik nicht, das mache ich jedes Jahr zum 8. März. Er ist auch langsam ein bisschen abgelutscht. Scheiß mal auf die Spinner, die am 8. März auch mal auf die Straße gehen. Die Rape is Resistance-Fraktion, um die geht es aber nachher am Ende auch. Aber ich möchte mich da mit dir, mal meine ich, um weitesten Sinne feministische Themen unterhalten. Es passt auch aktuell natürlich, weil, das habe ich auch in der Folge mit Martin Stobbe zur Operation Epic Fury auch schon gesagt, natürlich ist das auch in gewissem Sinne auch ein feministischer Kampf, der gerade geführt wird, weil der Iran ist sicherlich eines der frauenfeindlichsten Regime der Welt. Ja, und dementsprechend kann das ja nur besser werden, wenn diese misogyne Bande dort endlich weg ist. Aber dazu kommen wir später. Wir hatten uns ein bisschen das überlegt. Ein Schwerpunktthema, nämlich Frauenfeindlichkeit als Radikalisierungsfaktor bei verschiedenen Gruppen. Du machst ja so Extremismus Aufklärungsarbeit, ne? Und beobachtest das auch von Berufswegen, und Misogynie ist sicherlich neben Antisemitismus einer der übergreifenden Punkte, der verschiedene Strömungen eint. Und zwar, es gibt verschiedene Arten natürlich von Frauenfeindlichkeit, wie sich das äußert in bestimmten Strömungen, aber es gibt dort auch gewisse Überschneidungen. Und natürlich beschäftigen wir uns damit natürlich mit puncto Islamismus. Was bedeutet Frauenfeindlichkeit als Radikalisierungsfaktor für Islamisten und Islamismus? Aber auch beim Thema Rechtsextremismus und auch bei Incels. Weil es gibt bei allen Unterschieden auch immer Gemeinsamkeiten, die sich auch jetzt zum Beispiel gerade wieder äußern. Denn wer stellt sich jetzt zum Beispiel gegen die Befreiung des Irans? Ja, Rechtsextremisten, irgendwelche Inselanführer wie Andrew Tate beispielsweise. Also dementsprechend, es hängt alles immer irgendwo miteinander zusammen. Genau, und dementsprechend würde ich dir das Wort jetzt überlassen, nach meinem Redeschwall. Und zwar, was ist denn Misogynie? Also wie äußert sich der Misogynie als Radikalisierungsfaktor überhaupt? Also man wird ja nicht einfach ein Frauenfeind einfach so, oder ein Frauenhasser. Man kommt ja nicht als Frauenhasser auf die Welt. Man wird ja nicht als Frauenhasser geboren. Ne? Man wird ja dazu gemacht, um mal Simone de Beauvoir zu paraphrasieren.
Ja, in der Tat. Also was mir aufgefallen ist, deswegen ist es ein Thema, was ich bearbeite neben der Finanzierung von Extremismus, eben Frauenfeindlichkeit als Radikalisierungsfaktor, weil in der Forschung, in den bisherigen Untersuchungen zu verschiedenen extremistischen Phänomenbereichen konzentrieren sich die meisten tatsächlich auf Frauen in extremistischen Verbänden. Das heißt, es geht um diese genderspezifischen Aspekte, wo man dann untersucht, welche Funktionen haben Frauen im Rechtsextremismus, welche Funktionen haben Frauen im Islamismus, aber weniger auf Frauenfeindlichkeit als Faktor zu radikalisieren. Und ich war vor, ich glaube, 2 Jahre ist das mittlerweile her, an einer universitären Veranstaltung zum Thema Frauenfeindlichkeit. Das läuft ja jetzt immer unter dem Schlagwort Antifeminismus. Und die Einleitung wurde gemacht von einer Wissenschaftlerin vom Gunda-Wehner-Institut. Und die hat sozusagen Frauenfeindlichkeit in allen Phänomenbereichen beschrieben, aber Islamismus komplett ausgelassen.
Ja, kann man schon mal vergessen, ne?
Ja, ist sicher kein...
Ist jetzt auch kein...
Kein Zufall, Incels waren damals ein großes Thema natürlich. Und das ist etwas, was spannend ist, weil über diese Incel-Diskussion wird Frauenfeindlichkeit tatsächlich thematisiert als Radikalisierungsfaktor. Aber sowohl im Rechtsextremen als auch im islamistischen Bereich wird es eben noch nicht wahrgenommen als einer der Grundsäulen der Ideologie, obwohl das offensichtlich ist. Es wird zwar genannt, aber dann nicht erkannt als Faktor für Radikalisierung. Und im rechtsextremen Bereich ist es eher so, dass es ein biologistisches, also so ein deterministisches Weltbild ist. Frauen sind halt biologisch unterschiedlich von Männern und daher nicht geeignet für bestimmte Funktionen. Zum Beispiel in einigen von den rechtsextremen Gruppen auch nicht geeignet für ein politisches Amt, nicht zurechnungsfähig, emotional, nicht in der Lage, logisch zu denken und so weiter. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist, dass durch die feministische Bewegung, durch die Emanzipation der Frauen, sozusagen unsere Welt auseinandergebrochen ist. Frauen wollen plötzlich sich scheiden lassen, bleiben nicht in ihren angestammten Rollen. Und dadurch entstehen alle Phänomene, die uns schaden. Migration, Gender-Gaga, was auch immer. Also die Welt geht kaputt, weil Frauen sich emanzipieren. Das ist so das grobe rechtsextreme Narrativ. Und Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man jungen Männern gut sagen kann, dass ihre Probleme in der Pubertät und danach, wenn sie eben eine Partnerschaft wünschen und die nicht so leicht zu bekommen ist, nicht an ihnen liegt, sondern an den Frauen. Und diese Brücke gibt's dann auch bei Incels, die kein geschlossenes Weltbild haben wie Rechtsextreme, sondern sich mehr darauf konzentrieren, dass sie halt unfreiwillig zölibatär leben. Und den meistens relativ jungen Männern wird dann eben auch gesagt, es liegt nicht an euch, es liegt an der biologischen Ausrichtung von Frauen, die sich nur ein bestimmtes Männerbild suchen. Also nur Alpha-Males sind tatsächlich interessant für Frauen und das sind nur irgendwie 10-20%. Und ihr habt keine Chance und ihr könnt nichts dafür. Weil Frauen sind sozusagen falsch programmiert, aber ihr habt ein Anrecht auf Frauen. Und da gibt es auch mittlerweile relativ interessante Untersuchungen, weil man davon ausgegangen ist lange, dass Incels zum rechtsextremen Bereich gehören, aufgrund dieser Art von Sicht, dieser biologistischen, deterministischen Sicht auf Frauen. Und die neuesten Studien zeigen, dass die allermeisten Incels bei der repräsentativen Befragung eher linke bis linksextreme politische Ansichten haben. Mhm. Aber die 5%, die gewaltbereit sind, eher rechtsextreme Ansichten. Also es gibt in dieser Incel-Szene erstens sehr viele mit migrantischem Hintergrund und eben auch sehr viele politische Einstellungen zu allen anderen Themen, die jetzt nicht Frauen betreffen. Aber wenn es um gewaltbereite Incels geht, die sind ein sehr, sehr verschwindend geringer Teil. Also 5% sind immer noch viele, aber es sind wahrscheinlich weniger als 5%. Die haben dann eher in anderen Bereichen rechtsextreme Ansichten. Also es ist eben wegen dieser gesamten Manosphäre kein wirklich geschlossenes Weltbild. Aber eben Radikalisierungsmotor, den jungen Männern zu sagen, ihr könnt nichts dafür. Das ist die Biologie und Frauen sind halt, wie sie sind und damit eben euch unterstellt, euch unterlegen. Aber sie kommen halt nicht auf die Idee, sich auch mit euch zu befassen. Man muss sie halt zwingen, so. Ohne dass man daraus ein politisches System generiert, also ohne dass die politischen Umsturz zum Ziel haben, was Rechtsextreme ja durchaus haben, die dann eben sagen, Frauen müssen wieder in ihre angestammten Plätze, zum Beispiel zurück an den Herd, zurück in die Rolle und so weiter. Und da ist man dann bei Islamisten, die haben wie Rechtsextreme tatsächlich ein gesellschaftliches Bild, was auf Frauenverachtung basiert. Und zwar haben die eher so ein zweistufigen hierarchischen Blick auf Frauen. Also die Frauen, die sich islamistischen Regeln beugen, die sich unterwerfen, sich verhüllen, sich auf das Häusliche beschränken und so weiter, gelten als Besitz der Gemeinschaft und sind damit geschützt, solange sie sich der Gemeinschaft anpassen. Und diejenigen, die das nicht tun, was in der Mehrheit Musliminnen sind, die eben kein Kopftuch tragen, die sich nicht islamistischen Regeln unterwerfen, die sind freiwillig. Also es gibt dann so ein bisschen wie in der katholischen oder überhaupt in den Kirchen die Hure und die Heilige. Die Heiligen sind die eigenen Frauen und die werden entsexualisiert oder als Mutter stilisiert, was im islamistischen Bereich eine unheimliche Rolle spielt, ist das Mutterbild. Mhm. Und dann gibt es eben die Huren, also alle anderen, die eben nicht gläubig sind, die sich nicht diesen islamistischen Regeln unterwerfen und die werden dann zu Freiwild. Und das wird dann auch, wenn dann Islamisten an die Macht kommen, wie jetzt bei den Taliban wieder in den letzten Jahren in Echtzeit zu beobachten, sofort umgesetzt. Also es werden Gesetze entlassen, die Frauen zur Verhüllung zwingen, dann werden Gesetze entlassen, die Frauen auf bestimmte Bereiche beschränken. Also die dürfen nicht mehr Sport machen, die dürfen nicht mehr öffentlich in den Park, sie müssen sich komplett verhüllen, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, sie dürfen nicht mehr arbeiten. Und zuletzt war dann ja ein, das war glaube ich bei unserem letzten Gespräch vor einem Jahr, da gab es dann diesen Dekret, dass man die Fenster zumauern muss, falls durch ein Fenster eine Frau gesehen werden kann. Und mittlerweile sind wir noch viel weiter. Also es ist unglaublich, was man sich alles ausdenken kann, um Frauen komplett zu entrechten. Mhm. Aber das ist systematisch, um tatsächlich Frauen aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Und das passiert bei jeder Machtergreifung von Islamisten. Du hast Iran angesprochen, da war das eben auch gesetzlich institutionalisiert. Khomeini hat damals als eines der ersten Gesetze eben dieses Verhüllungsgebot für Frauen erlassen, also der Chador, der dann im Iran getragen werden muss bis heute und auch von der Moralpolizei durchgesetzt wird. Und das Gleiche sieht man in Saudi-Arabien, da hat sich mittlerweile etwas geändert, aber in fast allen arabischen Ländern gibt es Vormundschaftsgesetze, die auch durchgesetzt werden und eben im Iran war es ähnlich, unter den Taliban ist es ähnlich und Teile davon findet sich zum Beispiel auch in pakistanischer Gerichtsbarkeit. Und in den pakistanischen Gesetzen wieder, wo es immer hin und her geht. Immer wenn eine säkulare Welle kommt, wird es gelockert. Immer wenn die Islamisten in Pakistan an die Macht kommen, wird es wieder verschärft. Also bei den Frauen sieht man in islamistischen Systemen als erstes, wie islamistisch in Anführungszeichen die neuen Machthaber sind.
Ja, ich kenne auch so die Schilderungen aus Algerien der 90er Jahre. Ne? Also nachdem dort die Islamisten, da die islamische Heilsfront heißen sie, glaube ich, ne, nachdem sie da halt immer mehr an gesellschaftlichen Einfluss gewannen, wandelte sich das Stadtbild, aber nicht nur dort. Ich habe mal ein Buch gelesen, die das beschrieben haben, diese Islamisierung, diese schleichende Islamisierung. Und auf einmal waren halt die Frauen am Anfang am Strand, waren die Mehrheit der Frauen halt im Bikini. Und irgendwann im Laufe der 90er Jahre wandelte sich das und irgendwann gab es nur noch zwei Frauen mit Bikini und alle anderen sind halt züchtig mit Burkini ins Wasser gegangen oder waren gar, oder es waren kaum noch Frauen am Strand. So, und das sorgt natürlich auch für einen gewissen gesellschaftlichen Druck, erstmal innerhalb der eigenen Community und dann auch auf die gesamte weitere, darüber hinausgehende Gesellschaft.
Ja, genau. Naila Hiki beschreibt das zum Beispiel sehr schön. Die kommt ja aus Algerien, musste mit 15 Jahren flüchten, weil die Islamisten ihre Familie angegriffen haben und eine Schulfreundin von ihr auf offener Straße ermordet wurde, die sich geweigert hat, das Kopftuch anzulegen. Und das ist eben genau dieser Prozess. Und da ist dann auch der Radikalisierungsfaktor auf die gesamte Gesellschaft, weil dieses Frauenbild, also einmal ähnlich wie bei Incels, das Versprechen, du bekommst auf jeden Fall eine Frau dir zur Verfügung gestellt, die steht dir zu. Und nicht nur eine im Islamismus, sondern meistens vier und dann noch Sklavinnen. Und das andere ist dann, dass die gesamte Gesellschaft über Jahre hinweg beigebracht bekommt durch das Schulsystem, dass Frauen tatsächlich minderwertig sind und Männer das Recht haben, sich an Frauen zu vergreifen, wenn sie in der Öffentlichkeit anzutreffen sind. Und zwar interessanterweise auch, wenn sie verhüllt sind. Es gibt ja manchmal dieses Vorteil im Westen, dass Frauen, die sich verhüllen, geschützt seien. Und es gibt Studien zum Beispiel in Ägypten, die hat Hannah Wettig zitiert und in den Westen gebracht in unserem Buch Ich will frei sein, nicht mutig. Frauen stimmen gegen Gewalt, zitiert Hannah diese Studien, wo eindeutig gezeigt wird, dass Frauen, die verhüllt sind, sogar von Männern als schwächer gesehen werden und eher Opfer von sexueller Gewalt. Also interessanterweise, obwohl sie eigentlich beigebracht bekommen, dass das die reinen Frauen sind, greift das natürlich im Alltag nicht, weil man Männern über Jahrzehnte beibringt, dass Frauen zur Verfügung zu stehen haben. Und Frauen ja in solchen Systemen auch bei sexueller Gewalt verurteilt werden. Also das Opfer ist die Täterin, weil sie vergewaltigt wurde. Und wenn man so ein System installiert, sind Frauen sozusagen das erste Ziel von gewaltbereiten Männern. Und die Dehumanisierung, die über dieses Frauenbild stattfindet, dass Frauen keine Menschen sind, sondern tatsächlich Männer das Recht haben, ihnen Gewalt anzutun, wirkt natürlich auch, dass die Gewaltschwelle insgesamt gesenkt wird. Also Männer, die bereit sind, Frauen Gewalt anzutun, die gehen auch auf andere Männer los. Und das ist eben der eigentliche grundlegende Faktor bei der Radikalisierungsform, ist eben genau das zu erreichen. Es gibt zum Beispiel dann auch Studien in Großbritannien von Prevent. Prevent ist ein Deradikalisierungsprogramm in Großbritannien, wo Lehrer mit Studenten, Familienmitgliedern jeden melden sollen und auch tun, vor allem Lehrer sind verpflichtet, die in irgendeiner Weise radikale Ansichten äußern. Und zwar aus allen Phänomenbereichen. Und diese meist jungen Männer, es sind auch Frauen dabei, aber meist junge Männer werden dann in dieses Programm einsortiert und bekommen quasi Deradikalisierungsmaßnahmen. Und da hat man dann eine Befragung durchgeführt mit über 1000 von denen, die einsortiert wurden in diese Programme und festgestellt, dass es statistisch überproportional viele Fälle häuslicher Gewalt gibt in der Vorgeschichte dieser Täter. Und das sieht man auch an der Untersuchung einzelner Attentäter, wie zum Beispiel des Attentäters in Manchester, der auf das Ariana Grande Konzert losgegangen ist, der hat eine Kommilitonin vorher angegriffen, weil sie Minirock getragen hat. Also weil sie in seinen Augen unzüchtig gekleidet war. Und eben diese Untersuchung zeigt, dass es statistisch signifikant viele Fälle sind von Tätern, die Extremisten sind und dann zu Terroristen werden, dass sie vorher eine Vorgeschichte von häuslicher Gewalt oder Gewalt gegen Frauen zeigen. Und Joanne Smith, eine britische Reporterin, hat das in ihrem Buch aufgearbeitet. Homegrown Terrorism heißt das, wo sie auch verschiedene Attentäter analysiert hat. Und die hatten alle vorher Übergriffe auf Frauen begangen, die auch alle aktenkundig waren. Das ist übrigens auch bei dem Attentäter von Hanau so. Der hat eine Prostituierte angegriffen. Und interessanterweise hat die deutsche Polizei dann gegen die Prostituierte ermittelt. Weil die nicht, ich glaube, sie war nicht gemeldet oder sie hatte irgendwie Drogen in ihrem Besitz oder so, aber man hat nicht gegen ihn ermittelt. Also es ist relativ häufig, dass gerade diese Verachtung von Frauen, die eben die Gewaltschwelle senkt und dann eben auch möglich macht, den Schritt vom Extremisten zum Terroristen zu machen. Und dieser Pull-Faktor, eben du hast diese Herrscherfunktion, als Mann bist du der Überlegene, den hat man halt auch stark beim IS gesehen, ne? Wo die tatsächlich ziemlich drastisch versprochen haben, wenn du dich uns anschließt, dann kriegst du eben ein Haus, du kriegst eine Ehefrau und du kriegst Sklavinnen. Also dieses Überlegenheitsgefühl, mit dem auch die Hamas am 7. Oktober eindeutig gespielt hat, indem sie ihre starken Verbrechen online gestreamt hat, das wirkt radikalisierend auf junge Männer. Und teilweise auch auf Ältere, wenn sie es verfestigt hat. Aber gerade bei jungen Männern verfängt das gut.
Ja, definitiv. Und das sehen wir auch. Also Stefan Balliet beispielsweise, den ich jetzt noch nennen würde als so diese Symbiose aus Insel und Rechtsextremist. Auch ein extrem frauenfeindlicher Typ, wobei mir jetzt nicht bekannt ist, dass der vorher tatsächlich gewalttätig gegenüber Frauen aufgetreten ist. Aber der war ja in dieser sogenannten, in dieser Insel, der digitalen Insel-Szene. Es ist ja keine, ich glaube, es ist ja keine physische Szene, ne? Es ist ja keine, nee, genau, es spielt sich eigentlich alles im Digitalen ab. Genau, der hat ja auch, also der hat ja auch eindeutig rechtsextreme bis neonazistische Ansichten vertreten. Du hattest ja schon genannt, beim Rechtsextremismus ist dieses biologisch-deterministische Frauenbild. Bei Incels ist es so dieses sich selbst herabwürdigen, indem man halt sagt, die Frauen sind halt so und es klappt halt eh nicht, aber die steht es eigentlich zu, deswegen nehmen sie dir. Wie ist es denn eigentlich bei Islam? Woraus speist sich das Frauenbild eines Islamisten? Also woher kommt da diese Sicht auf eine Frau als was Minderwertiges, die man sich einfach so nehmen darf? Also
ja, es speist sich tatsächlich aus dem Koran und aus den Hadithen, also aus den theologischen Anweisungen im Islam. Und im Prinzip sind ja islamistische Regeln eine Neuerfindung von Traditionen. Also erstanden, die meisten islamistischen Bewegungen sind in den 1920er Jahren entstanden als Vordenker, wie Said Qutb, Maulana Maududi und so weiter. Und die werden dann übersetzt seit den 50er Jahren in Handlungsanweisungen. Sehr stark von dem Vordenker der Muslimbruderschaft, auch dem geistigen Oberhaupt der Muslimbruderschaft, Qaradawi. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Erlaubte und das Verbotene. Also Haram und Halal. Mhm. Und in dem wird minutiös aufgeführt, was Frauen und Männer dürfen und vor allem, was sie nicht dürfen. Also bestimmt, es gibt auch Dinge, die sind sozusagen unerwünscht, aber erlaubt. Es gibt also Abstufungen, aber er buchstabiert aus, was Frauen und Männer dürfen. Und in diesem Buch wird halt gerade Frauen ein ziemlich großer Teil gewidmet, was die alles nicht dürfen. Und Männern halt beigebracht, dass wenn Frauen sich daran nicht halten, dass sie dann eben fair game sind, also freiwillig. Und die berufen sich auf Suren im Koran und auf Hadithen, die überliefert sind von Aussagen Mohammeds oder seiner Gefährten oder seiner Ehefrauen. Und es ist im Prinzip auch ein deterministisches Weltbild, was aber eben anders begründet wird. Es wird nicht mit Biologie begründet, sondern es wird mit göttlichem Willen begründet. Was interessant ist, ist, wenn man jetzt neue Richtungen betrachtet, in den USA gibt es ja die Neo-Integralisten, zu denen sich einige auch wie J.D. Vance anscheinend zählen. Und die zitieren wieder Khomeini. Mhm. Ähnlich wie im Rechtsextremismus zitieren die zwar einen Islamisten, aber mit der Begründung von Khomeini, dass alles Schlechte in der Welt vom Säkularismus kommt. Es ist da nicht nur der Feminismus, es ist die säkulare Gesellschaft, die Gesellschaft verdirbt. Säkulares Gedankengut. Und die beziehen sich auf einer erzkatholischen Neuerfindung von Tradition im Katholizismus auf Khomeini und sagen dann, wir müssen die Gesellschaft wieder zur Religion zurückführen. Also es gibt da immer wieder Überlappungen, aber solche Richtungen, also sowohl die Neointegralisten als auch die Islamisten, berufen sich sozusagen auf göttliche Gesetze, die Frau halt bestimmen als minderwertig. Und im Rechtsextremismus ist es eher die Biologie.
Ja, also das ist jetzt zum Beispiel, dass es aber so ein auch ein Islam-Neid gibt in rechtsextremen Kreisen, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Oder dass zum Beispiel Maximilian Krah auch da immens um Stimmen buhlt. Weil es natürlich auch Überschneidungen gibt, natürlich in puncto traditionelle Vorstellung, wobei es spricht ja nichts dagegen, ein konservatives Weltbild zu haben. Also das ist jetzt ja per se nichts Extremistisches oder nichts per se Frauenfeindliches oder so. Aber es gibt das schon, es fällt schon auf, dass so auch Teile der AfD sich da, dass da nicht viel dazwischen passt eigentlich, dass man sich dann durchaus auch schon mit Erdogans Politik dann durch.
Die Frage ist halt, drückt man das anderen auf? Also ist man im demokratisch wäre ja das als privaten Glauben zu leben und zu denken, Frauen sind halt minderwertig. Aber durchsetzen, dass Frauen zum Beispiel kein Wahlrecht mehr haben, weder aktives noch passives, oder dass sie keine politischen Ämter bekleiden dürfen, keine Führungspositionen und dieses typische nationalsozialistische Mutterbild, Frauen aufzuzwingen, Verhütung zu verbieten, Abtreibung zu verbieten und so weiter, da kommt es dann in den extremistischen Bereich. Also wenn das eine private Überzeugung ist, klar, also ich meine, guck dir Weihbischof Welke an oder so, das ist sicher kein Feminist, bleibt das im legalen Bereich. Wenn man das aber eben als politische Ideologie durchsetzen will, also den Gottesstaat herbeiführen will oder eben einen rechtsextremen Staat errichten will, dann wird es halt zum Extremistischen. Also wenn es darauf abzielt, die Rechtsstaat und Demokratie abzuschaffen, dann sind wir im extremistischen Bereich. Und wenn es dann mit gewalttätigen Mitteln verfolgt wird, dann im terroristischen Bereich.
Ja, dann nehmen wir doch jetzt mal ein Beispiel eines Staates, eines Regimes, wo die Frauenfeindlichkeit institutionalisiert ist. Also den Iran beispielsweise. So. Und das ging ja ganz schnell, 1979, das müssen wir jetzt nicht alles nochmal aufdröseln, aufarbeiten, das ist allgemein bekannt, ne? Wie schnell die Mullahs dann nach der Machtergreifung dann, wie schnell sie es umgesetzt haben, tatsächlich Kopftuchzwang und brutalste Gewalt gegen Frauen, die sich dem nicht unterwerfen wollen. Und das ist ja etwas, was, ja, also Misogynie ist institutionalisiert im Staatsbetrieb. Das ganze System basiert da drauf. So. Also, und das ist ja auch etwas, was man auch nicht nur im Iran beobachten kann. Die Taliban ist sicherlich noch schlimmer. Wenn man immer fragt, wie kann man das noch steigern? Doch, die Taliban kriegen das immer noch irgendwie hin. Ja, auch so Steinigung beispielsweise. Auch der IS hat ja extrem brutal agiert gegen Frauen, die sich eben nicht diesem Herrschaftsanspruch und der Frauenfeindlichkeit des IS unterwerfen wollten. Und das machen natürlich alle islamistischen Terrorgruppen wie Boko Haram und so weiter. Überall in deren Macht. Region.
Da gab es übrigens auch im Iran noch, ne? Bis in die 80er-Steinigung. Wer das geschafft hat, abzuschaffen, ist tatsächlich Mina Hadi. Die hat damals eine weltweite Kampagne geschafft gegen Steinigung. Und das hat dem Regime so geschadet, diese Veröffentlichung davon, der Tatsache, dass sie Frauen gesteinigt haben, dass sie damit aufgehört haben. Sie haben Frauen weiter umgebracht, aber nicht mehr öffentlich gesteinigt. Und deswegen ist Mina auch eines der ersten Ziele des Regimes. Das haben die nicht vergessen, dass sie damals erreicht hat, das weltweit zu einem Skandal zu machen.
Okay, das wusste ich auch noch nicht. Aber Mina Hadi kenne ich natürlich, eine langjährige, verdiente Kämpferin gegen das Mullah-Regime. Ja, aber schauen wir uns das doch mal an. Tatsächlich in der konkreten Praxis im Iran. Also natürlich kennt man diese spektakulären Fälle, Mascha Amini.
Genau. Also es ist halt gesetzlich im Prinzip relativ ähnlich wie bei den Taliban, nur nicht ganz so weitgehend. Also Frauen dürfen nicht öffentlich singen, sie müssen in der Öffentlichkeit verhüllt sein. Sie sind kaum präsent im TV, sie dürfen keinen Sport machen, sie durften auch lange keine Sportstadien betreten, also auch nicht zugucken, wenn andere Leute Sport machen und so weiter. Also all diese Gesetze gibt es. Dennoch haben gerade Iranerinnen, aber auch viele Iraner ein säkuläres Weltbild sich bewahrt oder erkämpft und haben auch in den letzten 47 Jahren weiter gegen dieses Regime angekämpft. Und da ist genau diese Unterscheidung, auf die du eben angesprochen hast, wichtig, weil die werden verurteilt wegen Frevel zu Gott. Also die Todesurteile werden meistens auf der Grundlage wegen Blasphemie ausgesprochen. Also Frauen, die Menschenrechte verlangen, gelten als Terroristin, weil sie sich gegen den Gottesstaat auflehnen. Mhm. Also da ist die religiöse Begründung dann ganz, ganz deutlich, weil eben die zum Tod verurteilt werden, weil sie sich gegen die göttliche Ordnung auflehnen. Das ist die juristische Begründung im Iran. Und durchgesetzt wurde das eben wie in allen islamistischen Staaten mit massiver sexueller Gewalt. Eben indem Frauen zur Freiwild erklärt wurden. Die Iraner selber haben das nicht wie in den arabischen Staaten angenommen, weil sie mehrheitlich noch säkular sind. Also es sind nicht die jungen Männer, die dann von sich aus auf die Frauen zugehen oder sich an ihnen vergreifen, was natürlich auch gibt, ne? Aber nicht in dieser Masse, zumindest nicht berichtet. Wobei zum Beispiel Frauen, die die Machtergreifung Khomeinis erlebt haben, wie zum Beispiel Mina Ahadi oder Monireh Kazemi, die beschreiben auch eine extreme Zunahme sexueller Gewalt im öffentlichen Stadtbild, also im öffentlichen Raum, also Belästigungen in öffentlichem Verkehr und so weiter. Mhm. Aber durchgesetzt wurde das dann über Folter und natürlich ganz berühmt auch die Vergewaltigung von Frauen vor der Hinrichtung, damit sie nicht in den Himmel kommen, weil sie dann als beschmutzt gelten. Und massiver sexueller Folter, die auch öffentlich gemacht wurde, bewusst vom Regime, indem man zum Beispiel die Körper auf den Straßen hat liegen lassen, um den Leuten Angst einzujagen. Also um andere Frauen abzuschrecken, um sie zu degradieren. Mhm. Und natürlich sexuelle Gewalt verursacht Trauma. Also nicht nur bei den direkten Betroffenen, sondern auch bei deren Angehörigen und bei allen gemeinten Frauen. Findet so eine Art sekundäre Traumatisierung statt. Also auch Ukrainerinnen haben nach Bucha zum Beispiel berichtet, dass sie Angstzustände hatten, dass sie sich nicht mehr aus dem Haus getraut haben, dass sie sich von ihren Ehemännern nicht mehr haben anfassen lassen und so weiter. Mhm. Und das zerstört quasi das psychische Gefüge einer Gesellschaft. Und daher setzen die sexuelle Gewalt so systematisch ein, um den Widerstand gegen das Regime zu brechen. Und das hat auch lange gut funktioniert, bis dann die Bevölkerung im Iran ist ja unheimlich jung, also 60% sind unter 30, bis es eben die Zwänge so massiv wurden, auch die ökonomischen Zwänge, die dann noch zur Revolution beitragen, dass Frauen sagen, sie riskieren lieber den Tod, als in Unfreiheit zu leben. Aber eben die Begründung ist genau diese religiöse Begründung, auf die eben rekurriert wird. Und man sieht, dass es nicht mehr funktioniert seit 2022, weil Iranerinnen sich nicht mehr verhüllen. Trotz der flächendeckenden Videoüberwachung, obwohl einzelne von ihnen abgeholt werden zu Hause, weigern sie sich, den vorgeschriebenen Chador zu tragen. Und die Geschlechtertrennung, die ja auch in allen islamistischen Gesellschaften Grundlage ist, also die komplette Trennung von Frauen und Männern außerhalb der eigenen Familie, wird nicht mehr eingehalten. Also in den Universitäten, obwohl die Studiengänge geschlechtergetrennt sind, treffen sich dann die Studenten, um die Mittagspause zusammen zu verbringen oder feiern zusammen oder essen zusammen. Also es ist sozusagen quasi schon eine Revolution unter dem Regime, weil die vorgegebenen Regeln seit 2022 einfach nicht mehr eingehalten werden. Und zwar in solchem Maße, dass das Regime keine Chance mehr hatte, jeden Einzelnen zu bestrafen.
Ja, ich denke, das sind alles Faktoren, die auch den sicherlich bald zu erwartenden Zusammenbruch dieses Regimes auf jeden Fall begünstigen. Also das war ohnehin eigentlich auch nur, es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses Regime, das haben wir auch beim letzten Aufstand Anfang Januar gesehen, es schafft es nur noch mit brutalster Gewalt überhaupt sich am Leben zu halten. Und es war absehbar, dass es irgendwann einfach zusammenbrechen muss. Was dann mich auch zu anderen islamischen Ländern bringt, beispielsweise Saudi-Arabien, du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen, ein guter Freund von mir war auch gerade dort, hat sich das angeschaut und hat auch gesagt, ja, die Sittenpolizei, die Scharia-Polizei tritt dort nicht mehr so öffentlich auf. Also es ist dort nicht mehr so, du grinst, also okay, ist es doch noch so oder was? Also er meinte zumindest das, was er gesehen hat, ist so, dass es nicht mehr diese Massivität gibt, dass dort eben auch, wie im Iran halt eben diese Sittenwächter, diese Tugendwächter, dann die Schwestern darauf hinweisen, dass der Chador nicht richtig sitzt beispielsweise. Das passiert dort nicht mehr mittlerweile. Das mag Inszenierung sein für Touristen, weil sie sich nach Westen öffnen wollen. Aber wenn ich mir das anschaue, wie Mohammed bin Salman dort agiert, gibt es schon Reformen, die auch natürlich nur in einem sehr geringem Maße, aber durchaus bemerkenswert für also eine absolute Monarchie, ne, und für ein wahhabitisches Regime, die schon durchaus Frauen gewisse Rechte einräumen. So, und das muss man auch anerkennen. Und ich glaube, vielleicht ist das ganz kurz noch einer der Gründe, warum die Saudis, warum das Saudi-Regime auch überleben wird, im Gegensatz zum iranischen Regime. Möglicherweise.
Ja, das Interessante ist, dass Saudi-Arabien, vor allem der Kronprinz, der eigentliche Machthaber ist, MBS, Mohammed bin Salman, hat 2017 Überlegungen angestellt und anscheinend auch Social-Media-Untersuchungen durchführen lassen bei der jüngeren Bevölkerung. Auch in Saudi-Arabien ist die Bevölkerung durchschnittlich extrem jung. Also auch da über 60% sind unter 30. Und hat festgestellt, fast alle Saudis sind in Social-Media, vor allem auf X, damals noch Twitter. Mhm. Dass die Äußerungen in sozialen Medien darauf hindeuten, dass 2/3 der Jungen Reformen möchten in Saudi-Arabien. Und zwar nicht unbedingt Demokratie, aber persönliche Freiheiten. Die sehen über das Internet halt, wie wir leben, und wollen auch Musik hören und wollen auch Filme gucken. Das war ja alles verboten. In Saudi-Arabien gab es ja keine Kinos, es gab keine Konzerte und so weiter. Also wollen persönliche Freiheiten. Und 1/3 will ein Gottesstaat im Sinne des IS, also ein Kalifat ohne säkulare Königshäuser. Also in Saudi-Arabien sind die Königshäuser natürlich nicht komplett säkular, sondern die legitimieren sich über die Herkunft von Mohammed und als Hüter von Mekka und Medina, also der heiligen Stellen im Islam. Aber dennoch sind sie natürlich keine Scharia-Gelehrten. Also sie sind nicht legitimiert darüber, dass sie selber wie die Ayatollahs im Iran, wobei Ayatollah Ali Khamenei eigentlich kein Ayatollah war, sondern nur ein Hodja. Aber sie sind eben nicht religiös legitimiert. Und das heißt, Mohammed bin Salman musste anerkennen, dass wenn sein Königshaus überleben will, er den Leuten persönliche Freiheiten zugestehen muss. Und er hat untersuchen lassen, welche Radikalisierungsformen wirken bei dem ein Drittel, was sich radikalisiert. Und hat demzufolge dann zwei Maßnahmen ergriffen, die sehr interessant sind bei Deradikalisierung. Er hat angefangen, Antisemitismus zu bekämpfen. Also er hat in den Schulbüchern, er hat die Schulbücher neu schreiben lassen in Saudi-Arabien, hat Israel eingeführt und Juden im Koran eingeführt und so weiter, sodass es eine deradikalisierende Wirkung im Sinne von Antisemitismus gibt. Also Antisemitismus wird bekämpft und Frauenfeindlichkeit. Das heißt, er hat 2018 Frauen erstmals gestattet, medizinische Hilfe zu suchen, ohne dass ihr Vormund, es gibt immer das Vormundschaftsgesetz, ihr Vormund zustimmen muss. Also sie dürfen jetzt zum Arzt gehen, ohne dass der gesetzliche Vormund informiert sein muss. Sie dürfen Auto fahren. Das war eine der größten Forderungen der feministischen Bewegung in Saudi-Arabien, weil sie sich sonst nicht frei bewegen können, weil man ja als Frau nicht alleine über die Straße gehen dürfte, sondern nur in Begleitung des Mahram, also des gesetzlichen Vormunds. Aber ins Auto kann man natürlich in der Garage und dann rausfahren. Das heißt, es hat die Bewegungsfreiheit von Frauen enorm gestärkt. Sie dürfen ausreisen ohne die Genehmigung ihres Vormunds. Und er hat das Verhüllungsgebot abgeschafft. Das war in Saudi-Arabien die Abaya, so eine Art Mantel, also kein Kopftuch, sondern so eine Art Mantel, der die Körperformen verhüllt hat. Also der ist nicht mehr vorgeschrieben. Und es gab dann natürlich in der sehr konservativen Ulama, in den geistlichen Räten Proteste. Und die hat er auf saudische Art beendet, indem die meisten von denen sind im Gefängnis gelandet und ich glaube, von den 10, die als erstes im Gefängnis gelandet sind, sind erstmal 3 gestorben und ich glaube noch ein paar weitere, da weiß man nicht so ganz, ob die noch am Leben sind. Und daraufhin haben die Ulema, ja, es ist ja sehr saudisch, also das
Khashoggi-Style.
Genau, der Rest hat die Meinung geändert.
Ja,
also sie haben dann nochmal in die Suren und in die Hadithen geguckt und haben gesagt, oh, es stimmt eigentlich.
Ja, dann, also. Ja.
Es gibt relativ wenige, die bei dem alten Kurs geblieben sind. Es gibt 1, 2, die waren bis jetzt eingebuchtet. Einen davon hat er wieder freigelassen, der sich aber jetzt nicht öffentlich äußert. Also es gab so eine Abstufung, ne? Die einen sind gestorben, die anderen waren im Gefängnis, die dritten wurden unter Hausarrest gestellt und die vierten haben Ausreiseverbot bekommen, sodass sie weltweit nicht mehr reisen konnten. Also ziemlich deutliche Maßnahmen und zieht es durch. Und neben der Lockerung von Frauenrechten und der Bekämpfung von Antisemitismus hat er dann persönliche Freiheiten eingeführt. Das heißt, es wird jetzt ein riesen DJ-Festival in Jeddah veranstaltet jedes Jahr, mit auch Konzerten von berühmten Popgrößen. Es gibt Kinos, es gibt eben überhaupt Konzerte. Es gibt jetzt Restaurants, die nicht mehr geschlechtergetrennt sind, was eine absolute Revolution ist in diesem Teil der Welt. Ich erinnere mich, ich habe mit einer Saudi gesprochen, das war 2017, die noch verurteilt wurde zu lebenslangem Gefängnis, weil sie mit männlichen Kommilitonen gefeiert hat. Und die haben nichts Besonderes getan. Aber die Tatsache, dass sie als Frau mit einem männlichen Kommiliton in einem Zimmer saß, der nicht mit ihr verwandt war, ohne sie unter Aufsicht zu stehen, hat ihr lebenslanges Gefängnis eingebracht. Und die ist da rausgekommen, weil es gab einen einzigen Weg aus dem Gefängnis zu bekommen und das war, den Koran auswendig zu lernen. Und sie sagt, sie war vorher überhaupt nicht interessiert an Religion, aber sie hat dann natürlich den Koran auswendig gelernt, weil sie darüber freikommen konnte und fliehen konnte und seitdem ist sie Atheistin. Ja, okay. Fand ich ganz lustig, weil das hat irgendwie wirklich gebackfired bei ihr. Mhm. Aber damals war das noch so streng. Also bis 2017 war alleine der Kontakt zwischen Männern und Frauen, stand lebenslanges Gefängnis drauf. Und auch ein Tweet kann einem in Saudi-Arabien heute noch Kritik an MBS kann einem 30 Jahre Gefängnis einbringen. Also es ist eine absolute Herrschaft mit massiver Gewalt gegen Kritiker. Aber um das eigene Überleben, um das Königshaus zu sichern, haben die halt deradikalisierende Maßnahmen gegen islamistisches Gedankengut eingeführt. Und MBS geht so weit, dass er in Interviews sagt, dass das, was bisher gelehrt wurde an Wahhabismus, eine ausländische Erfindung sei, die in den 70er Jahren nach Saudi-Arabien gekommen sind und nicht der wahre Islam. Er zieht die Grenze bei Blasphemie. Also da sagt er, da geht sein Volk nicht mit, wenn man Blasphemie entkriminalisiert. Aber alles, was vor Blasphemie ist, kann man reformieren und wird auch reformiert. Interessant ist nur, Das hat man in den letzten Monaten gesehen. Das ändert sich jetzt gerade wieder durch die Angriffe des Irans auf die arabischen Golfstaaten. Aber es gab einen ziemlichen Zwist zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, bei denen es übrigens auch so ist. Sie haben auch die gleiche Deradikalisierungsstrategie wie Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien, wo es um Jemen und Sudan ging. Also um die Vormachtstellung in Jemen und Sudan. Und da hat man dann sofort wieder antisemitische und frauenfeindliche Rhetorik bei saudischen Influencern gesehen, die dann gesagt haben, die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Spielzeug Israels. Mhm. Also es kann auch sehr leicht wieder in die andere Richtung kippen. Also diese Art von Deradikalisierung, wenn Mohammed bin Salman im Inneren in Schwierigkeiten gerät, was er war, weil Neon, die hochtechnologisierte Stadt, geht baden gerade. Also seine Projekte sind nicht erfolgreich in Saudi-Arabien. Also sobald er wieder irgendwie politischen Rückhalt braucht, kippt er auch wieder zurück in dieser fanatischen Sprachgebrauch. Aber im Moment sieht es so aus, als wenn er auf jeden Fall Kurs hält langfristig und eben persönliche Freiheiten gewährt, nicht politische Freiheiten, aber persönliche Freiheiten und vor allem so eine Art Deradikalisierung bewirken will. Und das funktioniert für ihn. Und das ist eben auch für uns bei der Deradikalisierungsarbeit interessant über den Kampf gegen Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus.
Ja, auch jetzt natürlich auch bin Salman, dadurch, dass der Iran ja momentan fast wahllos eigentlich Raketen, Drohnen und andere abfeuert auf andere Golfstaaten, die zum Teil Militärbasen der Amerikaner beheimaten, macht, das sorgt, glaube ich, schon noch für ein weiteres Zusammenrücken. Also bin Salman, ich hörte jetzt auch so, bin Salman sagte, hinter den Kulissen hat er wohl die Israelis und die Amerikaner sehr wohl darauf gedrängt, in den offenen Krieg mit dem iranischen Regime einzutreten. Nach außen hat er gesagt, nee, es muss über Diplomatie geregelt werden. Also natürlich hat er auch ein politisches Interesse daran, dass der Iran, dass das Mullah-Regime kippt. Aber dadurch, dass halt jetzt der Iran halt Bahrain und den Oman und Dubai und die Saudis halt beschießt mit allem, was sie halt haben, sorgt es wahrscheinlich eher noch für ein noch engeres Zusammenrücken zwischen Israelis, den Golfstaaten und den Amerikanern. Zumindest ist das meine Hoffnung. Das könnte natürlich auch bedeuten, das könnte natürlich auch nochmal ein Gamechanger sein, weil irgendwann kann vielleicht bin Salman nicht mehr zurück. Vielleicht, wenn es ihm opportun erscheint, würde er gerne wieder die antisemitische, frauenfeindliche Keule auspacken. Es geht aber nicht mehr, weil die Beziehungen zu weit vorangeschritten sind zwischen Saudis und Israelis.
Also die Angriffe des Irans helfen ihm insofern enorm, was seine Bevölkerung natürlich nicht komplett deradikalisiert ist innerhalb dieser wenigen Jahre. Also er hat zwar die Schulbücher ändern lassen, aber natürlich die Generationen davor sind weiter antisemitisch und frauenfeindlich. Also viele Frauen bedecken sich zum Beispiel auch weiterhin, weil sie eben die Verurteilung fürchten. Mhm. Also jetzt die gesellschaftliche Verurteilung.
Ja, genau, das hatte man
beobachtet. Genau, das war tatsächlich nach dem 7. Oktober das größte Problem von bin Salman. Er hat Kurs gehalten, er hat sogar den Israelis hinter den Kulissen immer gesagt, macht endlich die Hamas komplett platt, macht sie platt, haut drauf. Aber seine Bevölkerung war natürlich nicht wahnsinnig begeistert von den Bildern in Gaza. Das heißt, er musste das Gleichgewicht halten, dass er öffentlich immer gesagt hat, naja, wir gehen in die Abraham-Akkords, wir gehen in eine Normalisierung mit Israel, aber es braucht einen Plan für einen palästinensischen Staat. Und interessanterweise hat er immer gesagt, es braucht einen Plan, es braucht nicht den Staat, es braucht nur den Plan. Also ob der sich dann verwirklichen lässt, ist eine ganz andere Geschichte. Es war eine sehr geschickte diplomatische Redewendung, dass er gesagt hat, okay, wenn es einen Plan gibt, dann machen wir die Normalisierung. Also er hat daran festgehalten, aber seine Bevölkerung war extrem anti-israelisch eingestellt durch Al Jazeera und durch die Bilder aus Gaza. Und mit dem Angriff, die sind natürlich auch national eingestellt. Also trotz dieser islamistischen Umma, dieses Gedankens, sind gerade Araber in ihren jeweiligen Stämmen sehr verhaftet mit ihrem Stamm. Ja. Und wenn man meinen Stamm angreift, dann ist Zappe. Also dann geht's wirklich, dann reicht's. Und dass der Iran jetzt Saudi-Arabien angegriffen hat, hilft bin Salman enorm bei seiner eigenen Bevölkerung durchzudrücken, dass sie in einen anderen Kurs gehen. Also das eine sind ja die politischen Freiheiten, aber das andere ist sozusagen die politische Einstellung und die antisemitische Einstellung gegenüber Israel ist nicht verschwunden. Das sieht man ja auch in Ägypten auf der Straße enorm. Aber dass jetzt der Iran Saudi-Arabien angreift und die Israelis Saudi-Arabien verteidigen, das bringt Mohammed bin Salman nach vorne und macht es ihm sehr viel leichter, dann auch wieder mit Israel offen zu agieren. Hinter den Kulissen gibt es extrem enge Abstimmungen schon seit Jahren zwischen Saudi-Arabien und Israel. Was aber viel spannender ist jetzt bei diesen Angriffen, ist, dass Katar gezwungen ist.
Wollte ich gerade ansprechen, genau.
Position zu beziehen.
Katar hat mehrere iranische Kampfflugzeuge abgeschossen. So. Und ja. Qatar ist not amused über die Angriffe des Irans. Also das ist sehr, sehr spannend, weil natürlich Qatar ist natürlich, hatten wir eine ganze Folge mal zugemacht, letztes Jahr im Sommer. Falls die irgendwer nicht gehört haben sollte, das ist eine ganz, ganz grandiose Aufklärungsarbeit, die du da geleistet hast in dieser Folge mit dem Titel Soft Power, weil Qatar spielt ja auch ein doppeltes Spiel. Einerseits öffnet man sich so ein bisschen dem Westen hin, ne, durch die Fußball-WM, auch da gibt es amerikanische Militärbasen und man mischt dann mit, indem man sich zum Beispiel Fußballvereine kauft und so weiter. Andererseits ist das ein Land, was oder ein Regime, was auf der Ideologie der Muslimbrüderschaft aufbaut und was mit Al Jazeera wahrscheinlich den mächtigsten antisemitischen Propagandaapparat des gesamten arabischen oder der gesamten islamischen Welt wahrscheinlich innehat. So, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Und ich war abgesehen davon, dass Top-Hamas-Terroristen dort halt in Hotels beheimatet wurden, ja, bis Israel dort auch mal angeklopft hat. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das da jetzt weitergeht. Also, wie das jetzt die katarische Führung darauf reagiert. Also, ja, witzig fanden sie es nicht.
Das Interessante an Katar ist, du hast ja angesprochen, Al Jazeera, ne, mit dem Machtapparat, den es eine ideale Einflussnahme und Radikalisierungswirkung hat. Und da kommen wir dann wieder zu dem Frauenbild zurück, weil die Muslimbruderschaft, die letztendlich in Katar Staatsreligion ist und die über Al Jazeera weltweit junge Männer und Frauen radikalisiert, die transportiert so eine Art islamischen Feminismus. Also das Weltbild, dass sich Frauen über eine Radikalisierung hin in islamistische Regeln emanzipieren. Das ist also die freiwillige Wahl ist, sich selbst unterdrücken zu lassen als besonders religiöse Frauen. Und das ist so eine Erfindung, die Tariq Ramadan lange vertreten hat, bis er dann jetzt endlich wegen Vergewaltigung zu Gefängnis verurteilt wurde und klar wurde, dass er kein Feminist ist im Westen, aber die auch über Al Jazeera in postkolonialer Rhetorik in die Welt getragen wird. Das sei sozusagen eine Form der Emanzipation, besonders religiös zu sein. Dass es nicht freiwillig ist, diese Art von religiösem Unterwerfung von Frauen, sieht man dann ja wieder im Iran, Saudi-Arabien und so weiter. Nur eben das Bild wird transportiert. Und eben, wie du sagst, Katar hatte mit Iran die Gemeinsamkeit der Einkommensquelle, das South Pass Gasfeld, das mindestens 10% der Gasreserven beinhaltet, ist zwischen Iran und Katar und hat sich daher immer eher zu Iran bekannt, gegen die anderen Golfstaaten, die ja dann auch teilweise eine diplomatische Blockade gegen Katar ausgerufen hatten 2017, die dann 2021 aufgelöst wurde auf diplomatischem Weg, aber trotzdem sind die Beziehungen nicht besonders gut. Im Moment wird Katar die ganze Zeit in die Zange genommen von den USA, die ja die Muslimbruderschaft tatsächlich designiert haben als Terrororganisation. Allerdings haben sie Katar ausgespart. Also sie haben sie in Jordanien designiert, sie haben sie, ich glaube, in Ägypten designiert, wo sie herkommt, und in verschiedenen arabischen Ländern als einziges Land nicht genannt haben sie Katar. Mhm. Katar hat tatsächlich, die Muslimbruderschaft in Katar hat tatsächlich ihr offizielles Chapter aufgelöst, schon Anfang der 2000er, weil sie gesagt haben, das brauchen wir nicht mehr. Die sind sozusagen ohnehin der Staat. Das heißt, die Kataris sagen immer, wir haben gar keine Muslimbruderschaft im Land, gehen jetzt aber Kuwait und Katar gegen einzelne muslimische Muslimbruderprediger vor. Also sie werden anscheinend hinter den Kulissen sowohl von den Saudis als auch von den USA unter Druck gesetzt, die Radikalisierungswirkung der Muslimbruderschaft zu beschneiden. Und wenn ihnen jetzt noch die Einkommensquelle in Kooperation mit dem Iran abhanden kommt, beziehungsweise sich die Machtverhältnisse im Iran ändern, das heißt, es ist nicht mehr ein islamistisches Regime, sondern wer auch immer, können sie sich nicht darauf zurückziehen, dass sie ja irgendwie die Balance halten müssen. Das heißt, die stehen jetzt vor der Entscheidung, welche Richtung sie gehen. Gehen sie die Richtung von Saudi-Arabien und deradikalisieren und fügen sich in die westliche Achse ein, die nicht unbedingt demokratisch sein muss mit Saudi-Arabien, aber immerhin die Sicherheit der Golfstaaten und der USA und Israels garantiert. Oder gehen sie in die andere Richtung und dann sind sie komplett isoliert. Weil selbst Kuwait, die auch angegriffen wurden, mittlerweile sagt, nee, das machen wir nicht mehr mit. Kuwait hat im Dezember einen der wichtigsten Prediger der Muslimbruderschaft ausgewiesen. Und das ist eine komplette Neuigkeit, dass der Typ, der hat Millionen und Millionen von Followern, gesagt bekommen hast, entweder du hältst jetzt die Klappe oder du fliegst bei uns raus. Das heißt, die haben auch erkannt, dass sie unter Druck kommen, als sehr kleines Land. Mhm. Die hatten auch immer das Problem, dass ihre Bevölkerung extrem anti-israelisch ist und der Emir ständig das Parlament aufgelöst hat. Sobald er irgendwie versucht hat, den Kurs zu ändern, haben alle im Parlament sich irgendwie aufgeregt und gesagt, wir müssen Israel vernichten. Dann hat er das Parlament aufgelöst und die nächste Wahl und dann kam wieder dasselbe über raus. Aber eben die weltweite Lage zeigt denen halt, sie können Richtung Extremismus gehen und damit sich mit Russland und China verbünden. Im Moment sieht man auch beim Iran, dass Russland nicht hilft im Ernstfall und China auch nicht. Mhm. Das heißt, da haben sie keine Hilfe oder sie können sich mit den USA und Israel verbünden. Auf der westlichen Achse Europa spielt sicherheitspolitisch keine Rolle und bekommen eventuell Schutz. Und wenn sie das tun, müssen sie aber zumindest persönliche Freiheiten auch in ihrer Bevölkerung garantieren und damit wieder im Hinblick auf Frauenrechte locker lassen, was in Katar zum Beispiel auch überhaupt nicht der Fall ist und warum auch LGBTQ und so weiter in Katar im Gefängnis sitzen. Ne? Und da müssen sie dann wirklich überlegen, in welche Richtung zieht es jetzt. Und das wird sehr interessant, weil wir werden es ganz schnell sehen an der Berichterstattung von Al Jazeera. Also sollten die Kurs wechseln, wird sich bei Al Jazeera sehr schnell was ändern. Und eines der amüsantesten Dinge, die ich jetzt in den letzten Tagen gesehen habe, wir haben ja da eben lange über den Einflussbereich von Katar in Deutschland geredet, dass die Lobbyorganisation von Katar, der Divan, die hatten jetzt eine Veranstaltung, die sollte heute stattfinden, am 3. März, zu Tourismus in Katar. Ist gerade nicht unbedingt das beste Ziel unter Bombenhagel, deswegen haben sie Cancel draufgeschrieben. Und der Titel war Next Stop Katar. Und jetzt steht da Next Stop Katar cancelled. Und ich frage mich halt, ja, was ist jetzt euer nächster Schritt? Also was für einen nächsten Schritt macht ihr jetzt? In welche Richtung? Und das wird weltweit sehr, sehr spannend, weil einerseits das iranische Regime hat weltweit in Propaganda investiert, was nach wie vor massiv unterschätzt wird. Da kommen wir nachher zu mit den Unis. Und Katar. Und wenn diese beiden Regime, wenn eins fällt und eins ändert Kurs, dann haben wir einen Riesenschritt Richtung Frauenrechte geschafft.
Ja, also wenn das Regime jetzt fällt, das iranische Regime, dann ist das ein absoluter Gamechanger und zwar weltweit. Und es bedeutet auch, also ich hoffe natürlich, dass es auch was bedeutet bezüglich der Radikalisierung hier lebender Teile der muslimischen Bevölkerung. Weil wir haben das Problem, ja, dass tatsächlich ist, also England und Frankreich, das ist ja noch viel weiter vorangeschritten als in Deutschland, aber da gab es in den letzten Jahrzehnten eine Radikalisierung und eine Unterwanderung der Gesellschaft durch den extrem konservativen bis extremistischen Teil des Islams oder der Anhänger des Islams, während es halt in islamischen Ländern in gewissem Maße immer freiheitlicher werden wird. Also es wird auch immer so sein, dass Juden in Riad und vielleicht irgendwann auch in Doha, man weiß es nicht. Das kann sich ja alles ändern. Vielleicht auch nächstes Jahr schon in Teheran, Juden dort frei leben können oder frei sich bewegen können, während es in London, Paris und Berlin immer schwieriger wird. So, und das wäre natürlich auch die große Hoffnung, wenn diejenigen, die halt die ganze Welt mit ihrer Propaganda, mit ihrer antisemitischen und frauenfeindlichen Propaganda fluten, wenn denen endlich der Saft abgedreht wird und Al Jazeera tatsächlich eine Kehrtwende macht und auf einmal pro-israelische Propaganda rausgibt. Das wäre der absolute Gamechanger. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt wird. Aber so weit utopisch wollen wir jetzt auch noch nicht denken. Schauen wir mal. Ich habe aber eher noch eine Frage und zwar, es fällt natürlich auf. Es fällt bei einem Stefan Balliet auf, es fällt bei einem Andrew Tate auf und es fällt natürlich bei allen islamistischen Attentätern auf. Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit gehen immer Hand in Hand. Warum eigentlich? Es gibt ja nicht die klassische Verschwörungstheorie, dass Frauen eigentlich heimlich das Bankenwesen und die Medien kontrollieren. Das gibt es ja nicht. Warum geht das trotzdem so häufig Hand in Hand? Antisemitismus und Misogynie.
Weil es den gleichen Ursprung in der Ideologie hat. Also im Rechtsextremismus, dieses biologistisch-deterministische, dass Frauen eben minderwertig sind, das trifft ja dann auch auf Rassentheorie zu, wo man dann Juden als Rasse einordnet und die als minderwertig framed. Nationalsozialismus bei uns natürlich als Deutsche sehr bekannt, hoffentlich, wie das endet. Da ist es eben die biologistisch-deterministische Sicht und in religiösen und übrigens auch teilweise in christlichen Zusammenhängen, aber vor allem im islamistischen, ist es halt die göttliche Lehre. Und die sagt, zumindest im Koran, dass die Juden Feinde sind oder sich unterzuordnen haben, genau wie die Christen. Und das wird immer wieder aufgegriffen. Das letzte Erschreckende, was ich da gesehen habe, war, es gibt eine Sure, die heißt die Sure der Kuh. Das ist die längste Sure oder eine der längsten Suren im Koran, wo das Verhältnis zwischen Islam und Christentum und Judentum ziemlich genau beschrieben wird und eben auch diese Feindschaft zu Juden begründet wird, religiös begründet wird und verstärkt natürlich dann durch Überlieferungen des Propheten in den Hadithen. Und die wird vor allem in salafistischen Kreisen immer wieder zitiert. Es gibt so einen Prediger in Deutschland, der heißt Abul Bara, der immer wieder darauf rekurriert, genau. Und damit auch wirklich zum Beispiel Jugendliche radikalisiert. Es gab ein Attentat 2025 am Holocaust-Mahnmal, wo ein Syrer versucht hat, Juden umzubringen. Und da dachte natürlich jeder, der im Holocaust-Mahnmal ist, ist ein Jude. Hat einen Spanier extrem schwer verletzt. Also er war fast gestorben, hat ihm die Kehle versucht durchzuschneiden. Er hat diese Sure zum Beispiel zitiert. Er hat einen Zettel mit, auf dem er Teile dieser Sure geschrieben hat. Also da kommt es immer und es schwächt halt beides. Es ist beides das effektivste Mittel, Rechtsstaat und Demokratie zu untergraben und vor allem Gesellschaften zu kontrollieren. Weil wenn man den eigenen Frauen nicht traut, wenn man die eigenen Frauen als minderwertig betrachtet und dann noch als Blitzableiter eine Gruppe innerhalb der Gesellschaft hat, nämlich die Juden, auf denen man alles in die Schuhe schieben kann. Das ist ja immer noch so, dass man sagt, ja eben, ich habe jetzt auch hier in der Schweiz zum Beispiel einen schiitischen Prediger, der den größten schiitischen Verband in der Schweiz leitet. Der hat eine 20-minütige Predigt online gestellt gestern, in dem er gesagt hat, die USA sind von den Epsteins, also von den Juden, die natürlich pädophil seien, geleitet. Und der ganze Angriff auf den Iran kommt von den Epsteins. Also die Juden sind an allem schuld. Mhm. Das ist ein unglaublich gutes Mittel, um Gesellschaften zu kontrollieren in einer autoritären bis terroristischen Art und Weise. Und das geht beides Hand in Hand, weil eben diese Sichtweise den gleichen Ursprung hat. Eben biologistisch, deterministisch auf der einen und eine vermeintlich göttliche Ordnung auf der anderen. Und tatsächlich werden auf Juden auch Merkmale projiziert, die man Frauen unterstellt. Also irrationales Denken, Emotionalität, physische Schwäche und dann auch in kompletten Widerspruch im antisemitischen Denken natürlich eine unglaubliche politische Macht, obwohl sie doch eigentlich so schwach sind. Mhm. Und das ist ja auch bei Frauen so, wenn man Emanzipation für alles verantwortlich macht, dann sagt man ja auch, die Frauen haben die Gesellschaft zerstört, obwohl sie doch eigentlich unterlegen sind. Also es ist natürlich auch immer komplett widersprüchlich, eignet sich aber unglaublich gut, um Gesellschaften zu kontrollieren. Und deswegen hat bereits die Sowjetunion Strategien entwickelt, die man jetzt wieder in der Linken findet, um Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit zu verbreiten. Also die haben diese Strategie bewusst genutzt, Radikalisierung über Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus, um dann auch demokratische Bewegungen zu spalten. Und das sah man in der feministischen Bewegung schon beim Libanonkrieg 1982. Da gab es die erste Spaltung in feministischen Bewegungen wegen Israel. Also es gab ein berühmtes feministisches Magazin in UK, in Großbritannien. Das hieß The Spare Rib, die Ersatzrippe, in Anlehnung an Adams Rippe für Eva. Mhm. Und die haben sich gespalten an der Frage, ob man solidarisch mit israelischen Frauen im Libanonkrieg sein sollte. Und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass man Juden ausschließt. Also nicht nur israelische Frauen, sondern auch jüdische Frauen. Mhm. Das war die erste Spaltung der linken feministischen Bewegung. In Richtung, die einen sind Juden und damit an allem schuld und die anderen sind sozusagen tatsächlich emanzipierte Frauen. Also der erste Knackpunkt weg von Menschenrechten für Individuen, Menschenrechten für jede Frau, kam schon aufgrund der sowjetischen Propaganda, also ziemlich großen Anteil hatten die in den feministischen Bewegungen in den 80er Jahren, die sich dann gegen jüdische Frauen gestellt haben und die ausgeschlossen haben aus ihren Kollektiven.
Ja, so wie man damals den Einfluss sowjetischer Propaganda zur Destabilisierung des Westens sich unterschätzen durfte, was aber, glaube ich, auch oft genug passiert ist, darf man das heute nicht unterschätzen, was halt für einen Impact der Einfluss von islamistischer Propaganda, und da meine ich jetzt nicht Al Jazeera, das weiß man, irgendwelchen Hochhaus-Ghettos da irgendwo in Berlin-Marzahn dann irgendwie dann im Fernsehen läuft oder so, sondern ich meine halt tatsächlich der Einfluss solcher Kreise in vermeintlich seriösen Institutionen wie den Universitäten. In den USA ist es ganz massiv, Einfluss von Katar und vom Iran, auch in Teile der Demokratischen Partei. Aber in Deutschland, glaube ich, ist das auch nicht zu unterschätzen, auch wenn man sich anguckt, den Irrsinn, den absoluten antisemitischen Irrsinn der letzten Jahre, wo ich immer wieder, wenn ich das sehe, kann ich nur im Kopf stellen. Also dagegen erscheint mir ja jeder RAF-Anti-Imperialist der 70er, 80er erscheint mir als ein Leuchtturm der Vernunft, im Gegensatz zu diesen völlig geisteskranken Spinnern, die da an der Uni da irgendwas von denen. Also ich kann das kaum in Worte fassen, diese Verachtung, die ich gegenüber diesen Zoomer-Irren da empfinde, wenn ich das angucke, wie sie mit ihren glockenhellen Stimmchen, ihren lackierten Fingernägeln und ihren beschissenen Palifäulen dann irgendwas von antikolonialen und feministischen Kampf der Hamas faseln. Und völlig, also wirklich, also das ist einfach eine Stufe der Verblödung, wirklich. Und das ist ja die geistige Elite. Das sind ja nicht irgendwelche Irren. Also doch, die sind irre, aber das sind ja nicht irgendwelche Leute, die keinerlei Einfluss haben. Sondern es sind halt Leute, die studieren irgendeinen Quatsch, wo hinten dran Wissenschaft steht, an irgendwelchen renommierten Universitäten wie der FU in Berlin. Ja, und das sind dann diejenigen, die sich da hinstellen und was von Genozid faseln, die Gewalt, die misogyne Gewalt, die Hamas selber gefilmt hat am 7. Oktober, die im Iran gang und gäbe ist, die wird dann geleugnet, Oder es wird umgedreht, es wird gesagt, das waren die Israelis selber. Ja, also da frage ich mich wirklich, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wahnsinn.
Es ist tatsächlich, also es hat
es sind oft, und entschuldige das noch, es sind oft junge Frauen, die das machen.
Ja.
Linke junge Frauen.
Es ist halt tatsächlich etwas, was tatsächlich mit, also es hat mit sowjetischer Propaganda von damals zu tun. Also dieser Erzählstrang geht in den 80er Jahren los, dass es eben um, nicht mehr um Menschenrechte für Frauen geht. Die ursprüngliche Idee, die ja weltweit dann auch die emanzipatorische Bewegung auch in Algerien, auch im Iran und so weiter angeführt hat, dass Frauen Menschenrechte wollten und vor allem körperliche Unversehrtheit verlangt haben. Das heißt, auf die Straße zu gehen, mit Minirock betrunken, alleine, ohne als freiwillig deklariert zu werden. Das war ja der Ursprung der der zweiten Frauenbewegung in den 70er und 80er Jahren. Mhm. Der Slogan war Take Back the Night. Also ich darf nachts ausgehen, ohne mich unsicher zu fühlen. Und gegen diese Art von individuellen Menschenrechten, von körperlicher Unversehrtheit, haben dann vor allem islamistische Staaten mit einer Erzählungsstimmung gemacht, die heute verfängt in diesen linken Kreisen. Und zwar zu sagen, es geht nicht um individuelle Menschenrechte, sondern es geht um die Rechte von Gruppen, die unterdrückt werden. Also es gibt eine Hierarchie in der Opferhierarchie und das sind nach Hautfarbe, Religion und so weiter unterprivilegierte Gruppen in diesem postkolonialen Denken, das man heute sieht. Und dazu gehören die Palästinenser, die unterdrückt werden von den weißen, vermeintlich weißen Israelis und natürlich auch Migranten im Westen, wo wir dann bei der Kölner Silvesternacht sind. Und aus diesen Gruppen, die ja tatsächlich diskriminiert werden, können keine Täter kommen. Das heißt, es gibt Täter, sind immer eine bestimmte Gruppe, nämlich weiß, reich vermeintlich, gut situiert und aus dem Westen. Und Opfer sind immer aus dem globalen Süden mit dunklerer Hautfarbe und als Religion meistens Islam. Und diese Einordnung, die eigentlich eine extreme rassistische Kollektivierung von Menschen ist, also zu sagen, ihr gehört als alle zu dieser Gruppe, egal ob ihr Assyrer, Atheisten, Christen oder sonst was seid, wenn ihr irgendwie aus dem Nahen Osten kommt, führt dazu, dass man Täter aus Gruppen, die vermeintlich in der Opferhierarchie ganz weit unten sind, nämlich per se Opfer, nicht wahrnehmen kann, weil es die gesamte Theorie zerstört. Und das hat unter anderem mit der Propaganda des islamischen Regimes zu tun, des islamistischen Regimes im Iran, die genau mit diesem Islamophobie-Begriff schon früh begriffen haben, dass, wenn man sagt, Muslime als Gruppe werden diskriminiert, dass man die dann kollektivieren kann und vor allem, dass die Sicht auf Muslime und vor allem auf Musliminnen im Westen massiv bestimmen kann. Als Kopftuch tragende, fromme Frauen, die gar nicht anders leben wollen. Also es war ein sehr geschickter Schachzug, das Bild im Westen von Muslimen als Opfer zu prägen, die nicht kritisiert werden dürfen, weil man dann gleichzeitig tatsächlich Frauen dazu zwingen konnte, in diese vermeintliche Opferrolle gepresst zu werden von westlichen Feministinnen, die verteidigen, dass Frauen so leben dürfen, in Anführungszeichen, die sich dann als gut finden konnten, selbst als gut finden konnten, indem sie das Recht der Frauen auf Unterdrückung verteidigt haben. Weil sie dachten,
Butler, ne? Der Klassiker. Die Burka
ist ein absoluter Klassiker und funktioniert erstaunlich gut, dass man westlichen Frauen suggeriert, dass sie eine Heldentat verbringen, indem sie andere Frauen in die Unterdrückung treiben. Ignorierend natürlich, dass gerade diese Frauen nicht unterdrückt werden wollen und ihr Leben riskieren im Iran und Saudi-Arabien und so weiter, Algerien, um gegen die Unterdrückung anzukämpfen. Aber das Denken in Gruppen, nicht in individuellen Menschenrechten, aber in Gruppen, führt dazu, dass die Enkelinnen der Take Back the Night Bewegung, die eben gegen Kinderküche Kirche gekämpft haben, jetzt für Kinderküche Kalifat kämpfen. Einfach, weil sie denken, dass sie für die gerechte Welt kämpfen.
Ja, ja, aber nicht für sich selber. Also die würden ja einen Teufel tun und sagen, also ich meine, Neukölln in einer gemütlichen Altbau-WG von Papa und Mama bezahlt, ich meine, da kommt man ja nicht auf die Idee mit Kinderküche, Kalifat. Das gilt ja dann nur für die anderen. Ne?
Ja, aber das ist eben genau, das ist, was die nicht sehen, ist, dass die Rassisten sind. Also Rassistinnen vor allem.
Ja.
Weil sie halt wirklich denken, dass es Kulturen gibt, die so leben wollen. Und das ist eine rassistische Sichtweise. Es ist eigentlich sehr nah am Nationalsozialismus zu denken. Es gibt sozusagen Gruppen, die so sind. Das ist kulturell.
Ja, das ist Ethnopluralismus. Das ist linker Ethnopluralismus. Also
exakt. Genau wie in der AfD. Ne? Die sagen, ja, ihr macht es. Ja, es ist eine rassistische Sichtweise, dann zu denken, ja, aber die werden ja kritisiert für ihren Lebensstil und wir dürfen ja nicht unsere Vorstellung von Freiheit auf die übertragen. Also es ist absurd, aber es funktioniert leider.
Ja.
Und ich glaube, es ist deswegen so, dass viele junge Frauen dabei sind, weil es in den Geisteswissenschaften am verbreitetsten ist und Frauen studieren im Westen, nicht in den arabischen Ländern übrigens, da studieren die meisten Frauen Naturwissenschaften, aber im Westen studieren Frauen Geisteswissenschaften in der Mehrheit.
Ja.
Und da ist es halt am verbreitetsten, diese Art von Theorie. Und natürlich, ich habe mich mal mit Karin Stöckner darüber unterhalten, die mit die beste, also die bekannteste Forscherin zu Antisemitismus und Antifeminismus in Deutschland ist. Die lehrt in Passau. Und sie sagte auch, es müsste mal dringend untersucht werden, warum gerade Frauen diesem Druck an den Universitäten in hoher Zahl nachgeben. Also dieses sich stark machen für die Unterdrückten, die vermeintlich Unterdrückten und dabei selber zu Unterdrückerinnen werden. Wobei das kein neues Phänomen ist. Also es gibt eben, was ich anfangs sagte, es gibt relativ viele Untersuchungen darüber, warum Frauen in extremistischen Gruppen so eine essentielle Funktion haben. Und die werden halt gerade als Maskottchen von Extremisten immer vereinnahmt und machen da auch mit, um dann die extremistische Vision durchzusetzen, aber auch im öffentlichen Bild zu verharmlosen, weil Frauen gelten ja nicht als extrem. Ne? Frauen gelten immer als das nette Gesicht. Und das nette Gesicht des Extremismus ist aber genauso extrem wie die männliche Brutalität des Extremismus. Also sie haben eine enorme Funktion und gerade junge, linke Frauen, die dann die Unterdrückung von anderen Frauen durchsetzen, die sind doch Feministinnen. Da kann doch gar nichts falsch sein. Und die fühlen sich natürlich auch selber bestätigt in ihren Blasen.
Ja, ich erinnere mich auch noch dran zu meinen Antifa-Zeiten vor 20 Jahren. Da gab es dann auf einmal, im Gegensatz zu den 90er Jahren, gab es aber schon dann auch weibliche Führungskader in der Neonazi-Szene. Das war dann nur, das war was Neues tatsächlich. Das gab es in den 90ern so nicht. Da war die halt, also bis auf ganz wenig Ausnahmen, hier diese HNG, Ursula Müller oder wie sie heißt, ich glaube ja schon tot, diese HNG-Vorsitzende. Ansonsten war das eine rein männerdominierte Szene in der Führungsebene. Aber in den Nullerjahren war das schon so, dass das so Frauen, Ricarda Riefling, Yvonne Mädel, das waren auf einmal Führungskaderinnen, die halt auch Demonstrationen angemeldet haben, dort die Hauptrednerinnen waren, in erster Reihe liefen, das transparent gehalten haben. Und das war tatsächlich auch nur, da war auch schon so, ja gut, aber das passt ja eigentlich nicht mit dieser Heimchen am Herd und die Frau ist die Gebärmaschine zusammen, eigentlich die klassische Ideologie des oder das klassische Frauenbild des Nationalsozialismus. Sondern es war eine Art Emanzipation, dass Frauen dort eben auch als Täterinnen auftreten. Die prügeln vielleicht nicht unmittelbar zu, sie sind aber diejenigen, die daneben stehen und das anheizen. So.
Es gibt im islamistischen Bereich
genauso. Im Islamismus gibt es das genauso. Das ist ja noch viel ausgeprägter tatsächlich.
Aber
ja.
Es ist tatsächlich sozusagen eine Form der Emanzipation in der persönlichen Freiheit, weil je radikaler du bist als Frau in extremistischen Systemen, desto mehr persönliche Freiheit hast du. Also gerade im islamistischen Bereich gibt es dann Frauen, die ganz besonders streng auf Verhüllungsgebote achten, die also nicht nur Kopftuch tragen, sondern auch den gesamten Hals dann verhüllen, die sich an die Gebetszeiten halten und so weiter. Und die haben gewinnen dadurch Ansehen und persönliche Freiheit, zum Beispiel studieren zu dürfen. Weil man sicher sein kann, dass sie auf keinen Fall irgendwie mit männlichen Kommilitonen in der Mittagspause zusammensitzen und essen und. Und dadurch gewinnen die zum Beispiel auch die persönliche Freiheit, ihren eigenen Ehemann aussuchen zu dürfen. Also diese Art persönlicher Freiheit hat übrigens Rehan Shahin, die Rapperin, die Bitch Ray heißt,
ja,
als Rapperin, die hat eine Doktorarbeit über das Kopftuch geschrieben. Und es geht eigentlich um die Hermeneutik des Kopftuchs, aber da werden einzelne Frauen interviewt und die sagen das eigentlich relativ klar. Die sagen eben, dass sie persönliche Freiheiten gewinnen, je strikter sie sich an islamistische Regeln halten. Ist ganz interessant. Aber dieses Phänomen, und es gibt natürlich auch, weiß man, in islamistischen Kreisen mittlerweile gibt es Frauen, die eine extreme Funktion haben. Es gibt auch kämpfende Frauen, nicht nur bei den Kurdinnen. Es gibt auch in islamistischen Verbänden kämpfende Frauen, aber viel weniger. Aber die haben eine unglaubliche Funktion der Radikalisierung. Also das eins der besten Beispiele ist die Schwarze Witwe, die wird so genannt. Das ist eine Marokkanerin aus einem säkularen Haushalt, die hat Jura studiert und ihre Bachelorarbeit gegen Islamisten geschrieben, ist dann nach Paris gegangen, hat sich in Paris an der Universität radikalisiert, hat den Niqab angelegt, also die Vollverschleierung, ihren zukünftigen Ehemann radikalisiert. Die haben sich dann Al-Qaida angeschlossen. Dann sind sie von Al-Qaida, und er ist dann gestorben, Drohnenangriff der US-Amerikaner, ist sie zum IS, hat da eine Fraueneinheit aufgebaut, also die Moralpolizei quasi, den Geheimdienst der Frauen im IS, und ist dann wieder geflohen, nachdem dann ihr dortiger Ehemann auch umgebracht wurde und ich glaube Teile ihrer Kinder, und jetzt ist sie in Nordafrika, die lebt immer noch, weil man die wahnsinnig unterschätzt hat, aber die hat unglaublich zur Radikalisierung der Szene beigetragen und kommt aus einem vollkommen säkulären Haushalt. Er sitzt sich an der Uni ins islamistische Gedankengut radikalisiert. Und solche Frauen gibt es auch eben immer noch unterschätzt in diesen islamistischen Szenen. Also Frauen, die das System mittragen, sind immer dabei. Und interessanterweise gibt es zum Beispiel beim Thema Ehrenmorde, die ja politisch motiviert sein können, zum Beispiel, weil die Frauen sich zu westlich verhalten, eine Untersuchung von Phyllis Chesler aus den USA, die 500 Ehrenmorde im Westen untersucht hat. Und die hat erstens gesagt, die Motivation im islamischen Bereich, nicht bei Jesiden, die gibt es auch, aber im islamischen Bereich ist, die Frau hat sich zu westlich verhalten, also selbstbestimmt. Und wenn Frauen sind meistens an der Tatplanung beteiligt, also oft sind es die Mütter, die den Mord fordern. Aber wenn sie auch an der Durchführung beteiligt sind, also wenn sie selber mitmorden, foltern sie. Also das ist auch ein Phänomen, was zu wenig untersucht wurde, warum Frauen, wenn sie tatsächlich Gewalt anwenden, dann auch besonders grausam gegenüber ihren eigenen Töchtern oder Schwestern sind. Also sie hat sogar gesagt, 90% der Fälle, wo Frauen die Tat mit durchführen, wird das Opfer vor dem Tod gefoltert.
Ja, man kennt es auch noch aus dem Nationalsozialismus, Ilse Koch beispielsweise, die sogenannte Hexe von Buchenwald, die sich auch durch besondere Grausamkeit hervorgetan hat. Also die,
Und es wird halt bis heute verniedlicht. Ne? Man hat lange gedacht, im NS sind die Frauen Sekretärin gewesen, beim IS sagt man, das sind IS-Bräute. Das waren nie Bräute, das waren keine romantischen Vorstellungen, warum die sich den Terroristen angeschlossen haben, sondern die waren überzeugt. Also waren überzeugte Extremistinnen. Und das sieht man ja auch die Folter von jesidischen Kindern, ne? Durch IS-Frauen ist auch so ein Beispiel, was einfach kaum wahrgenommen wird in der Forschung. Und warum Frauen sowas machen, da gibt es eben bis jetzt, obwohl eben Frauen als Extremistinnen analysiert werden, wird zu wenig Beachtung geschenkt. Und leider wird es auch immer noch ausgenutzt, gerade von extremistischen Gruppen, zum Beispiel in Indien, die benutzen immer noch Frauen, um Waffen zu schmuggeln, weil Frauen weniger kontrolliert werden.
Gut, lass uns mal zum Ende kommen. Ich habe nämlich gleich noch Verabredung. Aber jetzt können wir so nicht enden. Also das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt nicht das Ende sein, Rebecca. Es war nämlich auch sehr viel Positives in dieser Folge, nämlich eben durch die Verschiebung des Machtgefüges im Nahen Osten und den weltweiten Impact. Vielleicht doch.
Ich glaube tatsächlich, dass der Fall des Regimes wird die Narrative gerade dieser islamistischen Gruppen, aber auch der Linksradikalen, die den Islamisten Vorschub leisten, zerstören. Weil man kann dann nicht mehr ignorieren, dass iranische Frauen und Männer für Gleichberechtigung einstehen, dass sie Selbstbestimmung fordern, dass sie sich jahrzehntelang gegen Islamisten aufgelehnt haben und gewonnen haben. Also das Regime wird fallen, früher oder später, selbst wenn es jetzt nicht militärisch gelenkt wird. Es ist am Ende, es wird sich nicht halten können. Und das zerstört den gesamten Aufbau erstmal von Gruppenidentitäten, von vermeintlicher Kultur, die diese Unterdrückung rechtfertigen würde. Es zerstört das Narrativ von Islamisten als gottgegebene Ordnung, die Leute freiwillig annehmen, weil sie das gerade im Iran nicht tun, aber auch in der arabischen Welt immer weniger. Und es kappt natürlich die Finanzierung. Also es gab etliche Sender, es gibt ja nicht nur Al Jazeera, falls die den Ton ändern, das bleibt abzuwarten, aber es gibt Press TV, es gibt Mehran TV, alles iranisch, iranisch finanziert und wirklich gut geklickte Newsquellen in Südamerika. Hier nicht so sehr, aber Südamerika und Afrika gibt es etliche iranisch finanzierte Propaganda, die sehr effektiv war. Und die Einflussbereiche an den Universitäten. Katar finanziert zwar in den USA die meisten Universitäten, aber bei uns war zum Beispiel Samidun bis zum Verbot sehr aktiv. Und Samidun ist vom Iran gesteuert. Das sehen wir jetzt gerade in der Propaganda, welche von diesen linksextremen Gruppen stehen auf der Mullah-Seite, welche wenden sich dagegen. Da sieht man ziemlich genau, wer stark angebunden ist an das Regime. Etliche dieser Gruppen werden die Unterstützung und die Finanzierung und eben auch die Zerstörung ihres Narrativs erleben, wenn das Regime zusammenbricht. Und schon jetzt die feiernden Iraner auf der Straße, die den Tod von Ali Khamenei feiern, zeigen ja, dass diese Erzählung einfach nicht stimmt. Ja? Dass diese Schwarz-Weiß-Erzählung einfach nicht stimmt und dass die Frauen, die 47 Jahre sogar ihr eigenes Leben riskiert haben, um Gleichberechtigung zu gewinnen, am Ende Recht behalten. Ich habe, wenn es um den 7. Oktober geht, habe ich in meinen Vorträgen immer wieder gesagt, am Ende werden wir auf den Gräbern der Mullahs tanzen. Und die Leute haben mich immer angeguckt, als wäre ich irre. Aber es ist genau das. Frauen wollen frei sein in der gesamten Welt. Und wenn man Frauen unterdrückt und natürlich auch die Männer, dann wird man sein Ende erleben. Und ich glaube, das ist, was wir gerade sehen.
Ja. Also hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, dass die Lage mittlerweile so aussieht, da hätte ich gedacht, ja, klar, also es klingt gut für einen, so einen, weiß ich, für so einen fünften, nee, für einen sechsten Rambo-Teil oder so. Aber das wird niemals passieren. Aber ja, wir sind kurz davor. Und dazu muss ich auch noch sagen, diese Iran-Demos, die Jubelkundgebung der Iranerinnen und Iraner, egal wo auf der Welt, ob im Iran selber oder in Deutschland, in Amerika, egal wo, das sind solche wohltuenden visuellen Unterschiede zu diesen ekelhaften, widerwärtigen, hasserfüllten Pali-Demos, wo ein, ja, ich will es nicht weiter ausführen, ich möchte mich nicht der Volksverhetzung schuldig machen, aber wir wissen ja ungefähr, wie die Bilder sich unterscheiden und das ist einfach schön. Glückliche, jubelnde Menschen, ohne Kopftuch, ohne Palästinensertücher, ohne Pali-Flaggen, ohne überhaupt Terrorfahnen. Und man sieht dort, das sind glückliche Menschen auf diesen sogenannten Palästina-Demos, gerade die Linken, die da mitlaufen, die westlichen Linken, du siehst denen an, denen geht's nicht gut. Denen geht's physisch und psychisch nicht gut, diesen Menschen. So, also es ist eine einzige, weil, das ist ein dummer Spruch, aber es stimmt, Hass macht hässlich. Und es tut mir auch, also es ist wirklich, eigentlich tun mir die Antisemiten fast schon leid. Das ist hart, das Leben als Antisemit. Ständig muss man wieder irgendwas Neues boykottieren. Da muss man Allianzen schießen mit Leuten, die man eigentlich ja doch nicht so richtig mag. Nick Fuentes gerade, einer der ekelhaftesten Antisemiten aus dem Vogue-rechten Lager aus den USA, hat jetzt aufgerufen, die Demokraten zu wählen, weil MAGA jetzt doch scheiße. Ja, ist natürlich blöd, ne? Muss man als Rechtsextremist, muss man jetzt aber eigentlich eine linke Partei wählen, die man ja auch scheiße findet. Aber ständig muss man neue Allianzen schließen. Und dazu, das ist die größte Demütigung für dieses ganze Pack, Israel hört nicht auf zu existieren. Und Israel schaltet einen nach dem anderen aus, eures großen antiimperialistischen Heldenvolks, ne? Egal wer, Hamas, Hezbollah, Houthis, auch Maduro, Putin läuft auch nicht so gut, ne? Seit über 4 Jahren läuft auch nicht so gut mit dem Blitzeinmarsch in der Ukraine, um das dortige Nazi-Regime zu stürzen. Ja, und jetzt geht es den Mullahs ankragen. Und das ist sehr, sehr gut. Und das ist sehr schlecht für Antisemiten. Also sehr gut für uns, sehr gut für alle Leute, die Freiheit wertschätzen.
Aber auch vor allem wirklich gut für palästinensische Frauen übrigens. Also ich meine, der Iran hat die Hamas finanziert mit zuletzt 370 Millionen pro Jahr. Er hat die Hezbollah finanziert mit 50 bis 100 Millionen pro Jahr. Die Houthis mit Waffenlieferungen an der Macht gehalten. Überall dort, wo diese Proxys des Irans herrschen, sind Frauen unterdrückt, vollkommen entrechtet. Ja. Und es gab eine Bewegung, die hier komplett ignoriert wurde. 2019 in den palästinensischen Gebieten haben Frauen Massendemos abgehalten gegen Ehrenmorde.
Und die das habe ich mitbekommen, aber es hat sonst niemand mitbekommen hier in Deutschland. Ja.
Das hat niemand mitbekommen und die sind massiv für ihre Rechte auf die Straße gegangen. Und die Erzählung seitdem in linken Kreisen ist, naja, diese Frauenunterdrückung, die kommt von den postkolonialen Mächten, die dieses Bild der Frauen den palästinensischen Männern diktieren, was natürlich totaler Unsinn ist. Aber fallen die Hamas und fällt die Hezbollah und fallen die Houthis vor allem im Jemen, sind Frauen garantiert freier, auch in den palästinensischen Gebieten. Und das wird Auswirkungen haben, da bin ich sehr gespannt. Also auch da kann es positiv enden, auch gerade für arabische Frauen.
Ja, da muss man sagen, da tun Donald Trump und Bibi Netanyahu wesentlich mehr für Frauenrechte
als
wahrscheinlich der gesamte westliche Queer-Feminismus zusammen. So.
Ja, aber dass Donald Trump mehr für den Feminismus tut als alle seine Vorgänger zusammen, das war nicht auf meiner Bingo-Karte, muss ich zugeben.
Das ist, der Weltgeist treibt manchmal, läuft manchmal seltsame Wege. Ne? Also, gut, in dem Sinne, Rebecca, das ist doch ein optimistisches Ende. Ich glaube auch. Ich glaube, es wird vieles besser werden. Und ja, darüber reden wir dann in einem halben Jahr oder so. Mal gucken, wie es dann alles aussieht.
Gerne.
Wie dann die Welt aussieht.
Und wie dann nächstes Jahr vielleicht.
Wir hören uns sicherlich vor nochmal. Genau. In dem Sinne, vielen Dank für deinen Einblick, für deine Expertise. Ich schätze das immer sehr. Man kann dich auch hören, du warst auch, glaube ich, bei den beiden Jungs von Based, glaube ich, auch gerade vor kurzem zu Gast.
Genau, ja.
Genau, habe ich noch nicht gehört, die Folge, aber empfehle ich trotzdem. Genau, in dem Sinne, liebe Grüße und ja, bis bald.
Ja, bis bald, ciao. Ja.